DW Menschen und Märkte.
Wenn Donald Trump auftritt, liegen Golf-Analogien auf der Hand. So zum Beispiel. Alle 2 Jahre treffen sich die besten Golfer aus der alten und der neuen Welt zum Ryder Cup. Dabei wetteifern die Top-Profis darum, wo das bessere Golf gespielt wird. In Europa oder in den USA. Also, gestern haben in Davos die Europäer Merkel und Macron vorgelegt. Morgen holt der US-Präsident zum Abschlag aus. Und wir sind mittendrin. Das und noch viel mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dr. Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Mein Kollege Andreas Becker ist kein Sportreporter und auch kein Golfer. Er kümmert sich lieber und auch von Berufswegen um das Wesentliche, zurzeit eben im schweizerischen Davos. Dort beobachtet er das Weltwirtschaftsforum. Gestern haben Emmanuel Macron und Angela Merkel auf dem Forum geredet. Viele Beobachter haben ihre Auftritte vor allem unter einem Aspekt betrachtet. Widersprechen sie den bislang bekannten Ansichten Donald Trumps? Andreas, haben die beiden tatsächlich so etwas wie eine Front zu den US-Amerikanern aufgebaut?
Naja, also Front wäre jetzt übertrieben, aber es ging schon in die Richtung. Beide haben deutlich gemacht, dass ein starkes Europa wichtig ist als Gegenpol zu den USA und auch zu China. Nicht nur machtpolitisch, sondern auch in Bezug auf das Konzept einer sozialen Marktwirtschaft oder mit Bezug auf Datenschutz beispielsweise. Und ebenso wichtig, beide haben immer wieder betont, wie wichtig internationale Zusammenarbeit, freier Handel und faire Abkommen sind und sich damit deutlich von Trump abgegrenzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte zum Beispiel dieses.
Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist. Und wir glauben, dass dann, wenn wir untereinander der Meinung sind, dass die Dinge nicht fair zugehen, dass wir dann multilaterale Lösungswege suchen sollten und nicht unilaterale, die letztlich die Abschottung und den Protektionismus nur befördern.
Also keine direkte, sondern eher eine versteckte, aber immerhin deutliche Kritik an Trump.
Ja, morgen gibt es dann die Antwort. Was wird denn vom Auftritt Trumps erwartet? Ich meine, in der Sache natürlich. Oder gibt es auch die Befürchtung, er könnte zu einer ähnlichen Rhetorik finden, wie er es gerne bei sich zu Hause tut?
Naja, Trump hat ja schon vor seiner Abfahrt nach Davos einen Tweet abgesetzt, wie es seine Art ist. Und der gibt einen Vorgeschmack. Ich zitiere kurz. Fahre nach Davos, um der Welt zu erzählen, wie großartig Amerika ist. Unsere Wirtschaft boomt und bei all dem, was ich mache, wird das sogar noch besser. Endlich gewinnt unser Land wieder. Zitat Ende. Man darf also erwarten, dass Trumps Rede zu großen Teilen darin bestehen wird, sich selbst vor den Augen der Öffentlichkeit auf die Schulter zu klopfen. Und außerdem wird er das tun, was alle Politiker hier tun, nämlich sein Land als attraktives Ziel für Investitionen anpreisen. Und das bestätigt auch heute Trumps Finanzminister Mnuchin. Die USA seien offen für Geschäft, sagte er aber, Zitat, wir brauchen faire Bedingungen.
Steven Mnuchin, der Finanzminister, hat aber noch was anderes gesagt, nämlich, dass er einen schwachen Dollar ganz gut fände. Und er hat angedeutet, dass diese Tendenz verstärkt werden könnte. Wie ist denn das angekommen?
Sehr unterschiedlich. Natürlich fragen sich ja viele, ob das der Auftakt für einen Währungskrieg sein könnte. Und andere wie Larry Fink, der Chef der Investmentfirma BlackRock, sehen Gründe für den schwächeren Dollar woanders. Das liege vielmehr an der wieder besser laufenden Wirtschaft in der EU, sagte Fink. Und sobald die US-Wirtschaft wieder stärker wachse, werde auch der Dollar wieder steigen, glaubt er. Ja, allerdings hat der Internationale Währungsfonds ernste Zweifel, dass die USA auf Dauer wirklich wirtschaftlich stark zulegen können. Von der Steuerreform erwartet der IWF allenfalls einen kurzfristigen Schub. Danach würden Defizit und Schulden auf die Leistungen drücken. Ja, und trotzdem, hier in Davos ist durchaus die Angst zu spüren, dass in der internationalen Wirtschaft unter Trump wieder mehr auf Konfrontation gesetzt wird. Und ein Beispiel dafür sind die Strafzölle auf Solarprodukte und Waschmaschinen, die unter anderem China hier sehr verärgert haben.
Schaut man auf unser Gespräch, dann scheint ja der Konflikt zwischen Europäern und Amerikanern oder vereinfacht zwischen Globalisten und Protektionisten den Gipfel zu beherrschen. Wird denn in Davos nicht auch über anderes geredet?
Doch, natürlich. Es geht hier auch um Themen wie Entwicklungsfinanzierung, Gesundheit, Medizin, Naturwissenschaft, Forschung, um Migration und Terrorismus. Gerade dazu gibt es mehr als sonst politische und diplomatische Treffen, etwa zur Lage im Nahen Osten, in Nordkorea oder am Horn von Afrika. Aber es stimmt schon, das alles bestimmende Thema hier in diesem Jahr ist eindeutig die Globalisierung und genauer die Frage, welche Art von Globalisierung wir wollen und was ist in den letzten Jahren schiefgelaufen, dass man hier beim Jahrestreffen der Reichen und Mächtigen so viel über Ungleichheit und Verteilungsgerechtigkeit redet, das ist indirekt trotzdem ja auch Trump und dem Brexit zu verdanken. Denn man hat hier gemerkt, wenn große Teile der Bevölkerung in den reichen Ländern unzufrieden sind, kann man auch in Davos nicht einfach so weitermachen wie bisher.
Vielen Dank, Andreas Becker, in Davos. Ein großes Thema des Forums sind die Kryptowährungen. Erstmals gibt es beim Gipfel eine Expertenrunde dazu. Und die Technologie, die dahinter steht, nämlich die Blockchain, ist für manche geradezu elektrisierend. Denn die taugt zu viel mehr, als nur Bitcoins zu schürfen und zu handeln. Christiane Gronau hat die Spur der Blockchains in Davos aufgenommen.
Wer bisher nicht hingehört hat, wenn es um Blockchain geht, weil das so technisch und kompliziert klingt, der sollte langsam doch aufpassen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wird Blockchain als die neue Zukunftstechnologie gehandelt. Sehr zur Freude von Blockchain-Verfechterin Mersina Tillemann-Dick. Im Programm des Weltwirtschaftsforums taucht das Wort Blockchain öfter auf als das Wort USA oder die Europäische Union. Mersina Tillemann-Dick ist im Vorstand des Global Blockchain Business Council, einem weltweiten Netzwerk, das sich dafür einsetzt, die Blockchain-Technologie weltweit zu verbreiten. Eine Technologie, die es möglich macht, verschlüsselte, also nicht veränderbare Daten zu teilen oder zu versenden. Digitales Geld zum Beispiel. Aber Bitcoin und die anderen Kryptowährungen sind nur eine Anwendung. Welche anderen möglich sind, erforscht das Weltwirtschaftsforum in einem eigenen Zentrum in Kalifornien. Dort ist Sheila Warren für Blockchain verantwortlich.
A couple of different governments actually, countries and states.
Viele Regierungen haben ihre Kataster auf Blockchain umgestellt. Das kann sehr nützlich sein, falls bei einer Naturkatastrophe Akten vernichtet werden oder bei Streitigkeiten. Die Branche selbst glaubt, Blockchain könne die Welt so stark verändern wie zuletzt das Internet. Dass manche Banken angesichts der Blockchain-Technologie zittern, kann Sheila Warren vom Weltwirtschaftsforum gut verstehen. Theoretisch, klar, könnten mit Blockchain Banken verschwinden. Das ist ein ziemlich dramatischer Satz. Ich glaube, wir sind einfach zu sehr verheiratet mit dem System. Man muss überlegen, wo wirklich Nutzen entsteht. Die einen sehen ihn, die anderen nicht und wollen Kontrolle. Aber ja, keine Banken mehr, das wäre möglich. Wenn Blockchain tatsächlich die Welt erobert, was ist mit der Datensicherheit? Mersina Tillemann-Dick vom Blockchain-Netzwerk GBBC beruhigt. Man muss hier nicht dem Internet vertrauen, sondern Verschlüsselungstechniken und Mathematik. Da kann nichts schiefgehen. In den 10 Jahren, seit es die Bitcoin-Blockchain gibt, ist die Technologie noch nie gehackt worden. Bis Blockchain zu unserem Alltag gehört, könnte es allerdings noch etwas dauern. Wir sind noch am Anfang, aber die Entwicklung ist sehr schnell. Es wird jede Industrie betreffen: Gesundheitssystem, Landwirtschaft, Finanzdienstleistungen. Wir kratzen da gerade mal an der Oberfläche. Was da womöglich freigelegt wird, möchte in Davos keiner verpassen. Der Mini-Kongress Blockchain Central ist immer bestens besucht.
Ein Bericht von Christiane Gronau aus Davos. Wie auch immer dort das virtuelle Duell zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Ansatz ausgehen wird, Deutschland selbst steht wirtschaftlich gut da. Und wie der heute veröffentlichte IFO-Geschäftsklima-Index nahelegt, wird das auch eine Zeit lang noch so bleiben. Dem IFO-Bericht nach ist die Stimmung in den deutschen Chefetagen ja ganz prächtig. Spiegelt sich diese Zuversicht eigentlich auch an der Börse wieder? Ulla Herrmann wird uns diese Frage beantworten.
Der vielbeachtete IFO-Index ist im Januar auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Die 7000 befragten deutschen Unternehmer schätzen ihre aktuelle Lage so gut ein wie noch nie. Kein Wunder, denn auch im Rest der Welt läuft es ordentlich, erklärt Martin Lück. Er ist deutscher Chefinvestmentstratege beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock.
Es ist Asien, es ist Amerika, es ist auch Europa, es sind die Nachbarländer hier vor allen Dingen, es sind unsere wichtigsten Absatzmärkte direkt vor der Haustür und denen geht es allen gut. Sogar die Krisenländer, die während der Euro-Krise geschwächelt haben und teilweise durch heftige Rezessionen gehen mussten, die sind wieder auf dem Erholungspfad und das sehen die Unternehmen natürlich, dass in ihren wichtigsten Absatzmärkten die Nachfrage brummt und warum sollten sie dann pessimistisch sein?
Zuvor schon hatten sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten verbessert. Ja, selbst bei den Verbrauchern ist das Vertrauen in eine boomende Wirtschaft hoch. Ablesbar am GfK-Index. Er misst die Stimmung der Konsumenten und war zuletzt so stark geklettert wie seit 7 Jahren nicht mehr. Die Deutschen rechnen mit steigenden Einkommen. Sparen lohnt wegen der niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank nicht. Deswegen sitzt das Geld locker wie selten. Man gönnt sich lieber neue Möbel, ein Auto, einen Fernseher oder teure Urlaubsreisen. 8 Jahre Aufschwung also in Deutschland. Und noch immer zeigt die Wirtschaft keine Ermüdungserscheinungen. Selbst die schleppende Regierungsbildung in Berlin sehen Unternehmer recht gelassen. Droht gar eine Überhitzung der Wirtschaft? Chefvolkswirt Carsten Pszeski bei der ING DiBa.
Ja, für eine Überhitzung ist es eigentlich noch zu früh. Hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber wenn man sich auch die Wachstumszahlen anschaut, wir haben keinen Inflationsdruck, wir haben wenig Lohndruck. Und wenn man das auch mit der Vergangenheit vergleicht, dann kann dieses Wachstum bestimmt noch mal 1-2 Jahre so weitergehen, ohne dass wir richtige Anzeichen von einer Überhitzung bekommen.
Doch schon lauern Risiken. So hat US-Präsident Donald Trump Strafzölle für ausländische Waren verhängt. Wie stark könnte das die deutsche Wirtschaft treffen?
Da sind die USA ein großes Risiko. Und das sind nicht nur die Strafzölle. Wenn jetzt wirklich diese Steuerreform von Herrn Trump wirklich funktioniert, dadurch mehr Investitionen in den USA getätigt werden, damit auch deutsche und internationale Unternehmen in die USA gehen, dann läuft Deutschland Gefahr, aber auch Europa als Gesamtes, um letztendlich diesen Konkurrenzkampf gegen die USA zu verlieren.
Noch aber herrscht in der deutschen Wirtschaft eine gewisse Sorglosigkeit. Und der alte Spruch aus der Bibel, nach 7 fetten Jahren folgen 7 magere, er scheint vorerst nicht zu gelten.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio Ulla Herrmann. Zum Abschluss unseres höchst seriösen Podcastes unternehmen wir einen kleinen Ausflug in die Kindheit. In diesen Tagen jährt sich zum 60. Mal die Erteilung eines Patentes auf kleine Plastikklötzchen, die man zu allerlei zusammenbauen kann, zu Autos, zu Ritterburgen, Schiffen, Flugzeugen oder Häusern. Das Patent war der Grundstein für die schon legendären Lego-Steine. Die dänische Firma gleichen Namens hat damit sehr viel Geld verdient. Doch seit einigen Jahren kommt Lego immer mehr unter Druck, durch digitale Spielangebote auch für die Kleinen und durch zahlreiche Plagiate. Carsten Schmiester gratuliert dem Spielzeug zum 60. Geburtstag.
Ein Lego-Stein. Noch ein Lego-Stein. Damit kann man bauen. Mit Lego kann man alles bauen.
Sogar ein Weltunternehmen. Die Christiansens, eine Tischlerfamilie aus Billund, haben das hingekriegt, dank der genialen Idee von Papa Gottfried Kirk, für die es vor 60 Jahren das erste Patent und damit bis in die 1990er Jahre hinein praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken gab. Dann liefen die letzten Patente aus, das Lego-Imperium brach beinahe zusammen. Keine klaren Konzepte, stattdessen Verzettelung mit Modelinien, Freizeitparks, Computerspielen. 2004 kam ein neuer Chef, Jürgen Wieck Knudstorp, Ex-Kindergärtner, Unternehmensberater, damals gerade 4 Jahre bei Lego. Er hat das Unternehmen umgekrempelt mit dem Blick fürs Wesentliche, die Steine. Weg mit Merchandising-Ballast, Verkauf der Freizeitparks bis auf kleinere Anteile, schlankere Produktion. Lego schrieb wieder schwarze Zahlen, feierte 2015 einen neuen Rekord. Umsatzsteigerung um satte 25%, auf umgerechnet knapp 4,8 Milliarden Euro bei 1,2 Milliarden Gewinn. Doch die Partystimmung war schnell vorbei. Billige Nachahmerprodukte und der Trend zum Spielen auf digitalen Plattformen sorgten für einen Kater. 2017 brach der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 5% ein, 1400 Mitarbeiter wurden entlassen. Knudstorps Nachfolger, der in Indien geborene Brite Bali Pada, ging nach nur 8 Monaten und mit ihm sein Leitsatz. Unsere Strategie war bisher, nah am Konsumenten zu produzieren, statt immer nur nach möglichst noch mehr Gewinn zu schielen. Dieser Strategie sind wir seit 2004 gefolgt und das werden wir auch in absehbarer Zukunft tun. Diese absehbare Zukunft ist jetzt vorbei. Heute gibt man sich bei Lego deutlich sachlicher. Knutsdorp, jetzt Verwaltungsratschef, verkündete nach der Entlassungswelle im vergangenen Jahr: Wir konzentrieren uns auf kleinere und einfachere Strukturen im Unternehmen, werden unsere Produktlinien in einigen Märkten neu ordnen, dabei immer die Kosten im Auge behalten und so wie seit 15 Jahren auch weiterhin stets nach Optimierungsmöglichkeiten suchen. Nach Spaß klingt das nicht. Aber den sollen bei Lego ja vor allem auch die Kunden haben, die längst mitentscheiden. Online werden sie immer wieder nach ihrer Meinung zu neuen Produktideen gefragt. Dabei kam auch raus, dass Lego allen Problemen zum Trotz weiterhin eine der weltweit bestangesehensten Marken ist. Thema sogar in der Popmusik. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. Und eine Firma mit Visionen. In diesem Jahr soll es eine neue digitale Spieloffensive geben und seit Herbst schon steht am Firmensitz in Billund nicht etwa Ed Sheerans Lego-Haus, sondern ein ganz großes Museum mit viel Lego zum Anfassen und Ausprobieren, fasst Projektleiter Mike Ganderton das Konzept und damit auch das Erfolgsrezept der Firma zusammen. Kinder, die spielen albern rum, tüfteln, sie machen Fehler, kurz, sie lernen. Im Lego-Haus greifen wir diese Beobachtung auf und bieten verschiedene Zonen an, mit jeweils eigenem Fokus, die Lernen und Spaß haben kombinieren. So wird der Besuch garantiert ein tolles Erlebnis.
Und wenn ich heute nach Hause komme, dann will ich mal schauen, ob ich im Keller noch die große Kiste mit den vielen Lego-Klötzchen finde. Mit dieser Reportage von Carsten Schmiester aus Dänemark endet unser Podcast für heute. Gerd Georgi in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.